Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Sebastian Würth, ich bin der Pastor von der FEG Olten und ja, vielleicht kann man es gerade mal noch zurückmachen, es war schon ein bisschen früh. Genau. vielleicht noch zwei, drei Sätze zu mir, dass ihr ein bisschen wisst, wer ich so bin. Ich darf verheiratet sein, wir haben 4 Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Die älteste ist eine Tochter und 3 Söhne kommen danach. Pastor bin ich noch nicht so lang, erst seit 5 Jahren. Vorher war ich ein Ingenieur für Herzschrittmachertechnik. Ich habe auch so ab und zu mal einen Herzschrittmacher hier im Spital in Bülach implantieren dürfen. Genau. Ansonsten vielleicht noch 2, 3 Sachen, die mich so ausmachen. Ich habe sehr gern die Natur, bin gern draußen, bin Familienmensch, würde ich sagen. Und vielleicht noch was Letztes. Ja, mein Hobby, was ich sehr gerne habe und vielleicht auch nicht so ganz typisch ist. Ich bin großer Fan von American Football. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind diese wilden Typen, die so ganz, das macht mir richtig Spaß. Ich spiele nicht selber, aber ich schaue es sehr gerne. Genau. So viel mal zu mir. Ich möchte noch, bevor ich euch heute mit hineinnehmen darf ins Worte Gottes, beten. Jesus, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen unter deinem Namen. Du bist unser Retter, unser Erlöser, unser Tröster, unser Beistand. Und dafür loben wir dich, preisen wir dich und dafür lieben wir dich auch. Wir wollen aber heute Morgen uns einlassen auf das, was du uns sagst. Gib uns bitte Ohren, die hören. Mach unser Herz weich. Hilf, dass wir alles, was die Woche war, ablegen können und uns ausrichten können auf dich heute Morgen. Komm du bitte zu uns und rede. Hab Dank, Herr. Amen. Genau. Vielen Dank, dass ich heute Morgen zu euch reden darf. Vielen Dank für diese Einladung. Und es soll heute Morgen um das Thema Gebet gehen. Jetzt musste ich lernen, Thema Gebet ist ein heikles Thema. Nicht heikel, typisch heikel, wie zum Beispiel ethische Themen, sondern anders heikel. Mehr heikel im Sinn von einem wunden Punkt. Es gibt so einen Satz, der heißt, wenn man einen Christen beschämen will, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Ich will euch heute Morgen nicht beschämen. Gar nicht. Und ich rede auch nicht als jemand zu euch, der das bereits ergriffen hätte oder viel, viel besser könnte. Gar nicht. Das ist auch ein Thema, was für mich sehr präsent ist. Und ich möchte einfach uns zusammen mal mit hineinnehmen, was sagt denn die Heilige Schrift? Können wir für unser Gebetsleben, das ja oft klein und schwach ist, vielleicht eine neue Kraft, eine neue Motivation, einen neuen Schub bekommen, dass unser Gebetsleben wieder starten darf. Vielleicht sagst du, in meinem Gebetsleben läuft's gut. Du hast jeden Morgen deine Zeit am Küchentisch mit einem Kaffee bei Gott und du sagst, ich habe ein gutes Gebetsleben. Dann Halleluja, dann nimm diese Predigt als Bestätigung auf deinem Weg. Vielleicht schaust du aber auch auf eine Zeit zurück, wo früher war, wo du mal ein gutes Gebetsleben hattest. Ich hatte zum Beispiel sowas, um die Geburt unseres ersten Kindes herum. Da habe ich mich morgens schon gefreut, beten gehen zu dürfen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Aber das war so eine tolle Zeit und ich schaue manchmal mit Wehmut auf diese Zeit zurück. Vielleicht geht es dir auch so, dann lass diese Predigt vielleicht dich ermuntern, den roten Faden wieder aufzunehmen, die Hände wieder zu falten und wieder zu beten. Vielleicht ist aber auch dein Gebetsleben nie über die Planungsphase hinausgekommen. Oder du hast es immer 2 Tage probiert und dann ist es wieder zusammengebrochen. Egal wie, lasst uns gemeinsam ins Wort Gottes gucken und uns wieder neu motivieren, anfangen zu beten, dass wir betende Christen werden. Zu diesem Zweck möchte ich euch mitnehmen in das Kapitel 30 des Jesaja-Buches. Und ich habe in diesem Kapitel 3 Verse rausgesucht, die sehr eindrücklich wiedergeben, was Gott uns zum Beten sagt. Bevor wir in den ersten Teil einsteigen, lasst mich euch ganz kurz in die Geschichte mit hineinnehmen, dass wir verstehen, was dort passiert. Es war die Zeit, etwa 700 vor Christus, da war der König Hiskia König in Juda. Und von oben, vom Norden, da kamen die Assyrer, da hieß der König Sanherib, und der hat immer Juda bedroht, es einzunehmen. Und dann hat der König Hiskia gedacht, ich schließe jetzt einen Bund mit Ägypten. Die sollen wir helfen, dass wir zusammen mit Ägypten gegen diesen assyrischen König, den Sanherib, kämpfen können. Und um es gleich mal zu sagen, es ging furchtbar schief. Der König von Assyrien war sehr wütend über diesen Bund und in der Folge ist er in Jerusalem einmarschiert und hat Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Aber jetzt ist diese Zeit, wo Hiskia und das Volk Israel sagt, lasst uns nach Ägypten gehen, da holen wir uns jetzt Hilfe und dann befreien wir uns von diesem Problem, von dem assyrischen König. Das ist der Kontext. Und jetzt lest mal diesen ersten Vers. Nun spricht Gott jetzt da, weil er das sieht, dass der König und Israel nun vorhat, sich Hilfe zu holen in Ägypten. Da heißt es, wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen, aber meinen Mund haben sie nicht befragt, um unter den Schutz des Pharaos zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Gott kritisiert sein Volk. Warum? Weil sie Hilfe suchen in Ägypten und nicht bei Gott. Weil sie Ratschlüsse haben, einen Plan machen, aber ohne den lebendigen Gott zu befragen. Sie wollen etwas machen, sie haben einen Plan, sie wollen was durchsetzen, ohne es mit Gott zu bereden, ohne zu beten. Und er nennt sie sogar widerspenstig, weil er sagt, eigentlich müsstet ihr es ja besser wissen. Ihr müsstet es besser wissen, denn ihr singt in euren Gottesdiensten ein Lied. Und ich glaube, er spielt hier ganz bewusst auf etwas an. Er sagt, die Zuflucht suchen im Schatten Ägyptens. Und ich glaube, Gott benutzt diesen speziellen Satz, um ihnen etwas deutlich zu machen. Denn damals gab es ja auch Gottesdienste. Und was haben sie gesungen? Sie haben Psalmen gesungen von dem David. Und ich möchte euch mal einen kleinen Auszug vorlesen aus dem Psalm 57. Da heißt es nämlich, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen ist das Verderben. Oder Psalm 91, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht bist du. Also Gott sagt, ihr singt, du bist meine Zuflucht, zu dir berge ich mich, im Schatten deiner Flügel berge ich mich. Und jetzt kommt ein Problem, und was macht ihr? Ihr bergt euch beim Pharao im Süden. Ihr geht unter seine Flügel. Ihr sucht Schutz in seinen Schatten. Also Gott kritisiert etwas, dass sich etwas getrennt hat in ihrem Leben. Das eine ist das Singen und Sagen, Gott, du bist meine Zuflucht, du bist meine Hilfe. Und wenn es dann Probleme gibt, suchen sie Zuflucht nicht bei Gott, sondern gehen nach Ägypten und suchen Zuflucht im Schatten des Pharaos. Und ich denke, das ist ziemlich ähnlich zu uns heute. Auch wir singen solche Lieder. Gott, du bist meine Zuflucht. In deinem Schatten berge ich mich. Zu dir fliehe ich mich. Aber wo ist denn unsere Zuflucht? In welchem Schatten bergen wir uns denn dann, wenn es uns nicht mehr gut geht? Wisst ihr, das Leben eines Christen kann in zwei Sphären auseinandergleiten. Das eine ist das geistliche Reden und Sagen und das andere ist das alltägliche Leben, wie wir es dann tun. Und Gott sagt hier sehr deutlich zu Israel etwas und ich habe euch einen Satz mitgebracht, den ihr gerne mitnehmen dürft. Gott sagt zu ihnen, schaut mal, Gott möchte involviert sein in unser Leben, nicht als Zuschauer, sondern als Ratgeber und als Helfer. Das ist das, was Gott ihnen eigentlich sagt und auch uns heute sagt. Und ich glaube, hier kommt die ganz schmerzliche Diagnose, wieso unser Gebetsleben so schwach und klein ist. Wisst ihr, in den Sorgen und den Nöten unseres Problems trauen wir mehr auf die Hilfe, die wir sehen, als auf den unsichtbaren Gott. trauen wir mehr auf die Hilfe, die wir sehen, als auf den unsichtbaren Gott. Gott sagt dann auch in Jesaja 31, im Vers 1 noch, ihr holt euch Hilfe bei Ägypten. Und dann sagt er, weil ihr euch auf die Pferde und die Wagen stützt, die ja so viele sind. Da holt ihr euch die Hilfe. Und warum? Weil ihr sie seht. Sie haben Pferde und Soldaten und Streitwagen. Und das seht ihr. Und dann denkt ihr, das könnt ihr euch helfen. Da stürzt ihr euch drauf mit eurer Hilfe. Und Gott spricht eigentlich im Volk Israel unsere Gebetsproblematik heute an. Er sagt nämlich, dass wir einen hartnäckigen Zweifel haben, ob Beten überhaupt nützt. Kennt ihr das auch? Einen hartnäckigen Zweifel, ob Beten überhaupt etwas bringt. Wisst ihr, es gibt ja so eine Erzählung. Ich erzähle mir die auch immer wieder. Ich habe keine Zeit zum Beten. Ich habe keine Zeit zum Beten. Ich würde mehr beten, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das stimmt nicht. Unsere Gebetslosigkeit hat nicht den Grund, dass wir keine Zeit haben, sondern hat eigentlich den Grund, dass wir gar nicht überzeugt sind, dass Beten etwas bringt. Würden wir nämlich glauben, dass Beten wirklich etwas bringt, wisst ihr was? Wir würden jede Minute nützen, um zu beten. Wenn wir die Spaghetti machen beim Mittagessen und die 8 Minuten, bis die Spaghetti schön al dente sind, würden wir doch beten, wenn Beten wirklich was bringt. Wenn ich etwas mit meiner Frau diskutieren würde, dann würde ich ihr doch nicht 10 Minuten den Kopf waschen, sondern ich würde, wenn ich wirklich glaube, dass Beten was bringt, 9 Minuten für sie beten und nur eine Minute ganz eine freundliche Anmerkung machen. Wenn ich glaube, dass Beten wirklich etwas bringt, würde ich mich nicht über den Nachbarn aufregen, sondern ich würde für ihn beten. Aber es gibt diesen hartnäckigen Zweifel in uns. Bringt es wirklich etwas? Und Gott sagt, schaut mal, geht eure Probleme bitte nicht selber an. Holt mich ins Boot. Bezieht mich mal kurz mit ein. Und obwohl es eine Beschwerde Gottes ist, wisst ihr was, sollten wir uns darüber freuen. Denn was für einen Gott haben wir? Er beschwert sich nicht darüber, dass wir die Probleme mit ihm teilen, sondern er beschwert sich darüber, dass wir es nicht tun. Halleluja! Was ist das für ein Gott, der sagt, ich bin doch da, bezieht mich mit ein in euer Leben. Darüber beschwert sich Gott. Das sagt was aus, was er für ein Gott ist, was er für eine Liebe für uns hat, wie er uns eigentlich gerne helfen möchte. Und deswegen ist es eigentlich so dramatisch, dass im Himmel, ich sag's mal so, relative Ruhe herrscht. Abgesehen vom Fluglärm herrscht, glaube ich, relative Ruhe im Himmel über der Schweiz. Vielleicht kennt ihr diesen Film Bruce Almighty. Das ist so ein Film, da wird Jim Carrey als Gott dargestellt und es kommen so viele Gebete, dass er vollkommen überfordert ist, diese Gebete zu beantworten. Mal davon abgesehen, dass dieser Film theologisch kompletter Blödsinn ist, trifft es, glaube ich, auch nicht die Lebensrealität Gottes. Was kommen denn für Gebete unter der Woche an einem Vormittag zu Gott über dem Himmel der Schweiz? Ein paar Nonnen? Vielleicht ein Stoßgebet? Vielleicht hört Gott nur mit dem halben Ohr auf die Schweiz. Nicht, weil sie nicht interessieren würde, aber vielleicht, weil es gar nicht so viel zu hören gibt, weil da nicht viel ankommt. Bei wie vielen Ehepaaren muss denn Gott eingreifen, weil sie gemeinsam vor Gott gehen und sagen, bitte hilf uns? Ich glaube, es sind sehr, sehr wenige. Und jetzt kommt Gott und spricht in diese Situation, in die Diagnose ein Wort hinein. Und das ist die zweite Folie, die ich euch mitbringen darf. In Jesaja 30, Vers 19 sagt er nun, also Gott wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Sobald er hört, wird er dir antworten. Wisst ihr, Gott sieht, warum wir nicht beten. Er kennt diesen hartnäckigen Zweifel in uns, ob es etwas bringt. Und er kann nicht mehr als Israel ganz deutlich nochmal zu sagen, du machst jetzt zwar, gehst deine Probleme alleine an, aber ich werde dir Gnade erweisen, wenn du deine Stimme erhebst. Wenn du mich rufst, dann werde ich dir antworten, sobald ich es höre. Wisst ihr, mehr als sagen kann uns Gott das nicht. Mehr als sagen, dass es so ist, konnte er es Israel damals nicht. Und mehr als sagen, dass es so ist, kann er es uns heute auch nicht. Er kann uns sagen, schaut mal, ich werde dir Gnade erweisen, wenn ein Hilfeschrei an mein Ohr kommt. Ich werde dir helfen. Ich werde dir antworten, sobald ich es höre. Und dieser Vers kann wie in eine Spirale, in der wir drinstecken, eingreifen. Was ist es denn für eine Spirale? Die Spirale dreht sich wie folgt. Wir beten wenig. Dadurch erleben wir wenig mit Gott. Das lesen wir im Jakobusbrief. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Wenn wir wenig beten, erleben wir wenig mit Gott. Wenn wir wenig mit Gott erleben, denken wir, beten bringt nichts und beten noch weniger. Und wir erleben weniger und beten weniger und erleben weniger und beten weniger. Und Gott sagt, stopp, jetzt stopp mal. Auf deine Stimme hin werde ich dir Gnade erweisen. Sobald ich es höre, werde ich etwas tun. Wie antwortet denn Gott? Wir sollten uns eins bewusst machen. Gott ist nie ein Hinhörer, sondern immer ein Zuhörer. Gott hört nicht nur etwas, sondern er hört wirklich zu. Und wenn er etwas hört, kommt eine Aktion bei ihm. Lasst mich mal einen kleinen Gedanken, der vielleicht immer so in unserem Kopf rumschwirrt, mal kurz anschauen. Warum antwortet denn aus unserer Sicht Gott nur so selten auf Gebete? Ich glaube, ich möchte es mal verdeutlichen an einem Beispiel, und zwar an einem Pilzsucher. Manchmal sind wir wie, ich nenne ihn mal den dummen Pilzsucher, und manchmal sind wir wie dieser dumme Pilzsucher. Der Pilzsucher hat einen Wald vor sich und sagt, was soll ich denn in diesem Wald die Pilze suchen? Ich werde wahrscheinlich nur 0,01% aller Pilze in diesem Wald finden. Das lohnt sich doch nicht. Soll ich in diesen Wald gehen, wenn ich nur 0,01% aller Pilze finde? Oh, dann lasse ich es doch lieber gleich sein. Aber der Pilzsucher versteht nicht, selbst wenn er nur 0,01% aller Pilze findet, geht er doch mit einem dicken Korb Pilze nach Hause, oder nicht? Und ganz ähnlich ist es auch in unserem Gebetsleben. Wenn wir viel beten würden und Gott nur jedes tausendste Gebet beantwortet, wisst ihr was, dann sind wir sehr gesegnete Menschen. Sehr gesegnete Menschen. Selbst wenn Gott nur sehr wenig Gebete beantwortet. Lasst mich kurz mal darauf eingehen. Was sind denn die Antworten Gottes? Gott hat 4 Antworten, wenn wir beten. Die erste Antwort, die möglich ist, er sagt nein. Er sagt nein. Wisst ihr, Gott gestaltet unser Leben auch durch ein Nein. Wenn wir mal die Neins mitzählen, dann beantwortet Gott ziemlich viele Gebete. Das müssen wir uns einfach manchmal bewusst machen. Gott sagt manchmal zu mir, ich heiße Sebastian, nein, Sebastian. Eine zweite Antwort kann sein, ja. Wie schön ist das? Haben wir das nicht alle schon erlebt? Wenn wir beten und Gott erhört ein Gebet, was für eine Stärkung für den Glauben, was für eine Ermutigung für Herz und Glauben, wenn Gott mit ja antwortet. Eine dritte Antwort kann sein, noch nicht. Warte noch, warte meine Tochter, warte mein Sohn, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Und eine vierte Antwort, nicht so, sondern anders. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ihr habt um etwas gebeten, dass sich etwas ändert und Gott hat es nicht auf diese Art und Weise geändert, aber es ging etwas ganz anderes plötzlich. Also hat Gott es gehört? Aber er hat anders geantwortet, anders gewirkt, als wir uns es hätten vorstellen können. Und wir sehen es vielleicht erst in der Rückschau. Aber bei all diesen Antworten, einem Nein, einem Ja, einem noch nicht, einem nicht so, sondern anders, antwortet Gott. Gott wird niemals nicht antworten. Wenn wir zu Gott sprechen, dann bewegt sich nicht das Trommelfell bei Gott, sondern immer sein Herz und sein Verstand. Und er fängt an zu wirken auf die eine oder andere Weise. Jedes Gebet beeinflusst das Leben hier in die eine oder in die andere Richtung. Und wisst ihr, deshalb ist es auch so eine traurige Sache, wenn relative Ruhe im Himmel herrscht. Für dein Leben und auch das Leben deiner Liebsten, mit denen du zusammenlebst. Ich möchte es mal so sagen, ich habe es euch zusammengefasst. Wenn nichts an Gottes Ohr dringt, geschieht auf der Erde der Lauf der Dinge. Ich möchte es nochmal vorlesen. Wenn nichts an Gottes Ohr dringt, geschieht hier auf der Erde der Lauf der Dinge. Die Ehe läuft dann, wie sie läuft. Die Kinder entwickeln sie sich, wie sie sich entwickeln. Der Lehrer in der Schule ist, wie er ist. Die Gemeinde Christi ist, wie sie ist. Mein geistliches Leben ist, wie es ist. Die Krankheit verläuft, wie sie verläuft. Die Arbeitssituation ist, wie sie ist. Die Ziele im Leben bleiben, wie sie halt sind. Die Situation mit dem Nachbarn ist, wie sie ist. Meine Gedanken sind, wie sie sind. Meine Gefühle sind, wie sie sind. Der Streit ist, wie er ist. Wenn nichts an Gottes Ohr dringt, liebe Geschwister, geschieht hier auf der Erde der Lauf der Dinge. Ohne Gebet lässt Gott die Dinge so laufen. Mit Gebet greift Gott ordnend ein. Wisst ihr, Beten ist Lebensgestaltung. Bei IKEA kannst du deine Wohnung umgestalten. Beim lebendigen Gott kannst du dein Leben umgestalten. Und manche sagen ja so, aber beten ist so mühsam. Gott, warum muss ich eigentlich beten? Du bist ja allwissend. Du weißt ja alles. Warum musst du es von mir hören? Du weißt es, du könntest es einfach auch tun. Habt ihr diesen Gedanken auch schon mal gehabt? Warum muss es denn aus meinem Mund zu Gott kommen? Wisst ihr was? Ich glaube, Gott gibt Menschen einen Gestaltungsspielraum für ihr Leben. Würde Gott mit oder ohne Gebet gleich wirken in unserem Leben, dann wäre unser Leben eine Art Computerprogramm, was einfach ablaufen würde. Aber gerade das ist es nicht. Es ist ein offenes Leben, das wir gestalten können. Wisst ihr, Gott will uns damit nicht ärgern. Er behandelt uns wie erwachsene Menschen. Ich gebe es in deine Hand, wie viel Wirken Gottes in deinem Leben stattfindet. Er gibt es in meine Hand, wie viel Wirken Gottes bei meinen Kindern, bei meiner Frau stattfindet. Ich kann es entscheiden. Gott behandelt uns als erwachsene, verantwortungsvolle Menschen. Er gibt uns Gestaltungsspielraum, den wir nutzen können oder eben nicht. Und er tut das, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Gott ist ein Gott, der gestaltet. Schaut mal her, Gott hat eine Idee. Er greift ein, er macht, er wirkt und er gestaltet. Und wir sind Ebenbilder Gottes, in diesem Bild geschaffen. Und nun sagt der Mensch, ich gebe dir die gleiche Kompetenz. Auch du hast die Fähigkeit zu gestalten. Du kannst etwas ändern. Du kannst Dinge ändern. Du kannst etwas tun in deinem Leben. Du hast einen Einfluss, wie viel Wirken Gottes in deinem Leben und in dem Leben der Menschen um dich herum stattfindet. Er gibt uns da eine Freiheit und er gibt uns Verantwortung, wie viel Gott stattfindet. Wenn er es hört, wird er dir antworten. Auf deine Stimme hin gibt er dir Gnade. Wisst ihr, die Jahre, die vor uns liegen, die können wir beeinflussen. Wirklich beeinflussen. Wir können die gestalten. Wir können die Beziehungen, in denen wir leben, beeinflussen. Wir können sie segensreich gestalten. Segensreicher, als wenn wir sie einfach laufen lassen würden nach dem Lauf der Dinge. Die Gemeinde, in die du gehst, hier, die FEG Bülach, kann Früchte tragen aufgrund unseres Gebetes. Oder wir tun es nicht, dann läuft einfach es halt so, wie es einfach läuft. Beten ist, ich möchte sagen, Familiengestaltung. Beten ist Herzensgestaltung. Beten ist aktive Erziehung unserer Kinder. Beten ist den Weg freiräumen. Beten ist auch Gott mal die Möglichkeit geben, ein Stoppschild, ein Nein in mein Leben hineinzusetzen. Beten ändert die Dinge, wie sie sonst laufen würden. Und wie? Manchmal höre ich, oh, mein Gebetsleben ist klein und schwach und ich hätte gern, dass es ein größeres würde. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht beten. Und ich möchte dir mal eine herausfordernde Frage stellen. Können wir wirklich nicht beten? Wenn ich uns so anschaue, wir können Bachelorabschlüsse machen. Wir können Masterabschlüsse machen. Wir können Teams leiten. Wir können arbeiten gehen. Wir können Kinder erziehen. Wir können den Garten umgraben. Wir können alles Mögliche. Aber beten können wir nicht? Ernsthaft? Gott spricht das sehr herausfordernd in Jesaja 30, Vers 15. Er sagt zu ihnen, ihr habt nicht gewollt. Und ich glaube, das müssen wir uns von Gott so direkt auch sagen lassen. Wir könnten schon beten. Ihr habt nicht gewollt. Ihr habt gehofft, dass wenn die Dinge so laufen, wie sie laufen, dass sie dann gut laufen. Ihr habt geglaubt, dass es dann schon ihr die eigene Kraft habt, die Dinge so zu regeln, wie sie dann zu regeln wird. Ihr habt auch Zweifel, vielleicht sagt Gott, dass Beten etwas bringt, aber können tut ihr es schon. Und so möchte ich zum dritten und zum letzten Teil kommen. In Jesaja 30, Vers 15, da sagt nun Gott, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Also die Israeliten wollen jetzt haben diese Bedrohung vom Norden, wollen jetzt nach Ägypten gehen, wollen den Pharao bitten, sind im Machen und Tun, sich sorgen, versuchen das Problem zu lösen. Und nachdem er sie so kritisiert hat, das Problem offengelegt hat, sagt er, im Stillsein und im Vertrauen, darin liegt eure Stärke. Eure Stärke liegt nicht darin, dass ihr euch nach Ägypten flieht und ihre Wagen holt, sondern indem ihr ruhig seid und zu mir kommt. David sagt im Psalm 62, meine Seele ist still vor Gott. Ich möchte euch einladen, wir gestalten unser Leben, indem wir die Augen schließen als Christen. Wir gestalten unser Leben, indem wir die Hände vom Leben wegnehmen und von den Alltagsproblemen und sie in den Schoß legen und falten. Dadurch gestalten wir unser Leben. Wir werden ruhig. Wir gehen zurück. Wir gehen alleine zu Gott. Und das ist keine Flucht aus dem Leben. Das ist das Wissen, dass ich es nicht bewirken kann und dass Gott es bewirken wird, wenn er es hört. Deswegen ziehe ich mich vom Alltag zurück, gehe in die Ruhe zu Gott und tue es ihm anvertrauen. Die Situation mit dem Lehrer anvertrauen. Die Probleme in der Ehe zusammen Gott anvertrauen. Die Sorgen, die wir haben, Gott anvertrauen. Die finanziellen Sorgen, Gott hinlegen vor seinen Thron. Im Vertrauen ist eure Stärke. Wisst ihr, dieser Satz ist Gottes Idee für das Leben eines Christen. Hab nicht Angst, krampf nicht, mach's nicht selber, mach nicht eigene Pläne. Such dir nicht Hilfe bei Menschen und dort und dort und dort, sondern bring's mal zu Gott. Leg's ihm hin. Er wird wirken, sobald er's hört. Wir haben die Verantwortung und die Freiheit, Gott zum Wirken kommen zu lassen. Die lebensverändernde Kraft, möchte ich sagen, liegt im Gebet, im Vertrauen auf Gott, der wirken wird. Letzter Satz zum Mitnehmen. Ein Christ flieht nicht vor dem Leben mit all seinen Herausforderungen. Wir stellen uns dem. Aber ein Christ bearbeitet das Leben in der Ruhe, im Gott anvertrauen, der wirken wird. Das ist der Wunsch Gottes an Israel damals in der schwierigen Situation. Und das ist auch der Wunsch Gottes in unsere Situation, in unsere Probleme, Nöte und Schwierigkeiten. Ich komme zum Abschluss. Wisst ihr, ich glaube an einen Gott, der souverän ist und souverän wirkt. Also kein Mensch, selbst wenn alle Christen nun wirklich fast aufhören würden zu beten, kommt Gott mit seinen Zielen, die er will, ans Ziel. Und das ist unglaublich tröstlich. Das ist tröstlich, dass wir so einen Gott haben. Aber ob wir mit dem Minimum an Gottes Wirken ans Ziel kommen oder ob wir viel von seiner Herrlichkeit sehen, das gibt er uns. Diese Verantwortung haben wir in der Hand. An Gott liegt es nicht. Er tut es, sobald wir es machen. Ich möchte die Predigt beenden und euch eine letzte kleine Geschichte erzählen, die für mich so diesen Unterschied klargemacht hat. Und zwar der Unterschied zwischen einer versprochenen und einer erlebten Bergtour. Wir haben einen jungen Mann bei uns in der Gemeinde, der geht sehr gern in die Berge. Also so jung ist er gar nicht mehr, fällt mir ein, auch schon um die 40. Der geht gern in die Berge und er sagt, Sebastian, komm mal mit. Wir gehen ins Berner Oberland und dort hat es eine harte Tour, aber oben hat es ein Gipfel und wenn du da stehst, da wirst du einen Ausblick haben, der ist megamäßig schön. Er hat mir schon Wochen vorher von diesem Ausblick erzählt. Nun war der Tag gekommen, wir sind dort hoch, es war wirklich sehr anstrengend, hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht und es war Nebel. Und wir dachten immer, vielleicht löst sich der Nebel dann dort, vielleicht löst er sich dort, vielleicht löst er sich und wir waren ganz oben und der Nebel war so dicht, man konnte fast keine 2 Meter sehen. Wir standen auf diesem Gipfel und wir sahen absolut nichts. Und wir sind wieder abgestiegen und es war trotzdem irgendwie eine schöne Bergtour, aber für mich hat das so verdeutlicht, wie das Leben eines Christen laufen kann. Gott nimmt uns an die Hand, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Sag, ich gehe mit dir das Leben dadurch, aber das kann, wenn wir nicht beten, so eine Bergtour sein, wo wir zwar mit Gott hochgegangen sind und auch runtergegangen sind und unser Leben an seiner Hand gelebt haben. Aber ob mir was von der Herrlichkeit, von der Schönheit, von seiner Wirkung, von seiner Kraft, von seiner Macht, von seiner Weisheit, von seinem Tun sehen, das hängt davon ab, ob wir beten. Das hängt davon ab, ob wir beten. Die Bergtour, die wir gehen, ob dort oben Nebel ist oder ob wir etwas sehen können von seiner Wirklichkeit, von seiner Herrlichkeit, das hängt davon ab, wie wir beten. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Mich hat das bewegt, was da im Jesaja 30 stand. Einfach dieser Gott, der sagt, schaut mal her, wenn du Sorgen hast, involvier mich. Ich bin bereit zu wirken, sobald ich deine Stimme höre. Ich gebe dir die Verantwortung, mich anzurufen und dann werde ich wirken. Du kannst dein Leben selber gestalten. Und auch dem Bewusstsein, wenn wir es nicht tun, dann läuft es einfach, wie es läuft. Ich denke mir oft bei meinem Leben, ich brauche mich gar nicht so viel beschweren, dass Dinge gar nicht so gut laufen. Wenn ich mich dann mal frage, habe ich da Gott mit einbezogen? Habe ich es ihm hingelegt? Habe ich überhaupt dafür gebetet? Machen wir uns bewusst, Gott lässt Dinge laufen, wie sie laufen, wenn wir nicht bereit sind zu beten. Und wenn wir bereit sind zu beten, dann wird er eingreifen. Was für eine schöne Botschaft. Was für eine ermutigende Botschaft, die Gott uns hier gibt. Lass mich zum Abschluss noch beten. Jesus, ich lobe dich und ich preise dich, deinen heiligen und großen Namen. Ich möchte dir unser ganzes Leben herlegen. Du siehst, Herr Jesus, wir sind oft gefangen in einer Gebetslosigkeit oder dass unser Gebetsleben klein und schwach ist. Ich möchte dich jetzt heute Morgen bitten für uns alle, die damit einstimmen können und sagen, und mein Gebet ist auch schwach und auch klein, dann bitte erweck uns doch neu. Komm du doch mit deiner Kraft und mach uns wieder zu betenden Christen, Herr Jesus. Mach uns bewusst, dass jedes Gebet nicht im All verschwindet, sondern an dein Ohr drängt und dass du versprochen hast zu wirken. Mach uns wirklich zu Menschen, die dich in unsere Probleme mit hineinbeziehen. Ich bitte dich für jeden heute Morgen, dass wir ganz neue Schritte in diesem Gebetsleben machen, dass wir beginnen, unser Leben zu gestalten und das Leben unseres Ehepartners zu gestalten, dass wir beginnen, das Leben unserer Kinder zu gestalten und auch das Leben unserer Gemeinde zu gestalten und dass wir es tun, indem wir um dein Wirken bitten. Oh bitte, Jesus, hilf du uns, munter du uns auf, weck du uns auf, dass wir wieder beginnen zu beten und zu glauben, dass du wirken wirst. Amen.